Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Heute mit der Journalistin Nalan Sieper. Die zweite am Mikrofon ist Gabi Wuttke. Herzlich willkommen, dass Sie bei uns im Studio sind. Hallo.
Hallo.
Sie und ich, wir arbeiten heute. Wer kann, hat sich an diesem Brückentag freigenommen. Haben Sie heute einen komplett vollen Arbeitstag oder nach dieser Sendung fahren Sie runter?
Nö, das ist ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Als Selbstständige kann ich mir das leider nicht erlauben. Insofern wird auch gleich nach der Sendung weitergearbeitet.
Sehen Sie, so geht's mir auch. Also, wir befassen uns aber gleich nicht mit dem Thema, mit dem sich Menschen beschäftigen, die heute frei haben und vielleicht ins Grüne fahren, sondern mit den aktuellen politischen Themen des Tages. Die Journalistin Nalan Sieper ist heute zu Gast, um die Themen des Tages für Sie und auch ein bisschen für mich zu sortieren und zu kommentieren. Vor 9 Minuten um Punkt 12 hat es am Rathaus Hamburg begonnen, das Fest zur deutschen Einheit. Horizonte öffnen ist in diesem Jahr das Motto. Und Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linkspartei im Bundestag, sieht dringenden Bedarf, einen Horizont zu öffnen, weil die Unzufriedenheit im Osten Deutschlands überkoche, sagt er, fordert er eine Krisensitzung im Kanzleramt. Frau Sieper, was denken Sie, ist das verdeckter Wahlkampf oder ein wichtiger Hinweis, den es zum Tag der deutschen Einheit mal wieder, muss man ja eigentlich sagen, braucht?
Vielleicht eher das Zweite, aber ich finde Deutschland sehr interessant, was die deutsche Einheit, die ich dann gerne mit einem Fragezeichen versehen würde, angeht. Ich bin ja vor 24 Jahren nach Deutschland gekommen, da war ich 15 und seitdem beschäftigt mich diese Frage. Was ist eigentlich aus der deutschen Einheit geworden? Was ist mit den Menschen geworden, die in Ostdeutschland gelebt haben? Ich finde Deutschland auch in der Hinsicht sehr speziell, weil sie ja hier in 100 Jahren fast 5 politische Systeme durchlaufen sind. Und mich hat immer die Frage umgetrieben, was macht das eigentlich mit Menschen? Also ganz einfach heruntergebrochen auf ein Individuum. Was löst es in einem Menschen aus? Wie fühlen sie sich psychisch? Was erwarten die dann noch vom Leben? Wie sehen sie die Welt? Und ich muss sagen, ich war da sehr glücklich, als ich jemanden kennengelernt habe, einen sehr alten Herrn, als ich so Straßeninterviews gemacht habe am Alexanderplatz. Der ist 92 Jahre alt gewesen und Als wir dann angefangen haben, miteinander zu sprechen, fand ich ihn so interessant, dass ich ihn drum gebeten habe, dass wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Das haben wir dann gemacht. Und es ist eine tatsächlich schöne Freundschaft auch daraus entstanden. Ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, aber die Videos, die ich mit ihm gemacht habe, in denen ich mit ihm gesprochen habe, kann man auf meinem YouTube-Kanal sehen. Ich fand an ihm so interessant, dass er ein kleiner Junge war, als Hitler an die Macht kam. Dann ist er aufgewachsen, quasi in einem Kriegszustand, ja, ist dann in der DDR aufgewachsen als erwachsener Mensch und jetzt halt in der BRD, in einem demokratischen System. Ich habe ihm immer wieder gesagt, lassen Sie uns jetzt Herrn Meier nennen, ne? Ich habe immer wieder gesagt, Herr Meier, ich möchte Sie wirklich nicht verurteilen, aber ich habe keinen Opa gehabt, der mir diese Geschichten erzählen könnte. Erzählen Sie mir bitte, wie Sie das alles erlebt haben. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass er sich voll öffnen konnte, dass er einfach wirklich alles sagen konnte, hoffe ich zumindest, was ihm auf dem Herzen lag. Und er meinte, ja, er war schon ein stolzer Hitlerjunge zum Beispiel. Mhm. Und hat diese Zeit natürlich vermischt mit seinen Erinnerungen aus der Kindheit als etwas Gutes in Erinnerung. Was total menschlich ist, ja. Und in der DDR war er ein überzeugter Sozialist. Dann habe ich gefragt, wie ist es eigentlich gewesen? Sie haben ja all diese politischen Umbrüche miterlebt. Und da hat er gesagt, beziehungsweise er hat das immer wieder gesagt, es gab nie die eine Antwort darauf. Aber ich habe dann verstanden, dass es eine allmähliche Anpassung war, die bei ihm stattgefunden hat. Vor 4 Jahren, da gab es wieder die Wahlen in Brandenburg, da habe ich auch ein Video gemacht mit 3 Menschen aus Ostdeutschland. Die hatten jeweils die AfD, Grünen und die Linke gewählt. Und auch da aus den Antworten habe ich gemerkt, die haben ein zerstörtes Verhältnis, eine Vertrauenskrise, wie bei einer Ehe. Ne? Die Erwachsenen fragen sich dann, was ist da schiefgelaufen eigentlich? Und die Kinder fragen sich, kann ich jetzt jemandem noch vertrauen? Wie kann das weitergehen? Also es ist ja eine Vertrauenskrise in ein System gewesen. Und ich glaube, es wird sehr wenig darüber gesprochen, auch in den Medien sehr wenig. Das wundert mich, dass Menschen hier nicht offen darüber sprechen können. Ich finde es sehr schade.
Vielleicht ist das genau eines der großen Probleme, dass zu wenig miteinander geredet wird. Aber Sie haben jetzt rekurriert auf die Landtagswahl in Brandenburg. Die letzte nun stehen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, um in den ostdeutschen Bundesländern zu bleiben. Erst im nächsten Jahr Landtagswahlen an, schon am kommenden Sonntag geht's los mit Bayern und Hessen. Und um Ihr Stichwort AfD aufzugreifen, vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, die Deutschen reden womöglich zu wenig miteinander, wie groß ist für Sie das Potenzial der AfD?
Also die Statistiken belegen ja, dass sie eine ziemlich starke Kraft werden könnten. Wir sprechen ja von 23% teilweise oder 30% in einigen ostdeutschen Bundesländern. Das ist schon für Menschen wie mich wahrscheinlich, für Migrantinnen und Migranten eine Gefahrensituation. Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben den Gedanken gehabt, was mache ich eigentlich, wenn sie so stark werden? Würde ich dann noch in Deutschland leben wollen? Vielleicht wäre es sehr einfach zu sagen, dann gehe ich weg. Ich habe ja noch eine Alternative, ich kann woanders hin, ich kann in die USA, ich kann zurück in die Türkei. Das ist sehr vereinfacht. Ich glaube, das ist, also Sie merken es auch meiner Stimme an, ich bin da noch nicht entschlossen. Ich weiß auch, dass viele sich aus meiner Umgebung genau dieselbe Frage stellen. Für mich wirklich eine schwierige Situation.
Wir haben ja in dieser Sendung eine Rubrik für jeden Gast, der eine Stunde bei uns zu Gast ist. Und wir fragen immer nach einem besonderen Moment. Und vor der Sendung haben wir Sie gefragt, haben Sie auch so einen? Und weil wir gerade beim Thema sind, Sie haben gesagt, Sie haben mal aus Versehen einen AfD-Anhänger gedatet. Wie war das denn?
Das war tatsächlich aus Versehen. Ich wusste es nicht. Wir hatten uns ein paar Tage mal geschrieben und dann haben wir uns getroffen. Ich fand ihn sehr nett, sehr freundlich, sehr menschlich, gute Manieren. Und da dachte ich, ja, könnte vielleicht was werden. Und dann treffen wir uns auf einen Café und er fängt dann an, die Bundesregierung sehr stark zu kritisieren, wo ich dachte, okay, das machen mittlerweile alle. Aber trotzdem, da sind so ein paar Stichworte eingefallen wie, ja, auch damals mit den Juden, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das abgelaufen ist. Also ich weiß, dass es stattgefunden hat, aber ich weiß nicht, wie das sein konnte. Ne?
Sagte er.
Dann, er hatte so ein Mysterium daraus gemacht, was er beruflich machen würde. Und als mehrere solche Bemerkungen kamen, habe ich dann gesagt, warte mal, jetzt muss ich wirklich wissen, was du beruflich machst. Und dann habe ich im Nachhinein gesagt, sag mir bloß nicht, du bist bei der AfD oder so. Und er hat mich nur angeguckt und ich habe angefangen zu lachen, weil ich dachte, wie jetzt? Echt jetzt? Das war in dem Moment für mich so ein Nervenzusammenbruch, glaube ich, weil ich dachte, wirklich? Also und du triffst dich mit mir?
Aber Sie sind doch eine Verfechterin, dass man miteinander reden sollte. Also von daher hatten Sie doch an diesem Tag eine gute Tat getan.
Das war ein perfektes Date. Ab diesem Moment war es dann für mich tatsächlich ein journalistisches Interview. Dann habe ich gefragt, was er von den Zitaten hält, die seine Parteigenossen ja so von sich abgeben. Er hat sie als Knallköpfe bezeichnet. Solche Menschen gibt es in jeder Partei. Das sind nicht meine Aussagen. Dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn, wenn wir irgendwann, stell dir vor, wir würden heiraten und Kinder bekommen und deine Partei sagt irgendwann, Ausländer raus, was machen wir dann? Nö, dann wäre er der Erste, der aus der Partei austritt. Und ich war so, okay, das waren jetzt ganz schön viele Widersprüche in seinen Aussagen, aber ich war froh, das Gespräch mit ihm zu haben, habe mich auch bei ihm bedankt und habe dann auch gesagt, also privat wird nichts, aber wenn du journalistisch mit mir nochmal sprechen willst, können wir das gerne machen.
Darauf nehme ich mal an, warten Sie noch.
Ich weiß nicht, ob er das machen würde. Also, wenn er das hören sollte, das Interview gerade, kann er gerne auf mich zurückkommen.
Alles klar. Sie hören Studio 9 der Tag heute mit Nalan Sipa, Journalistin und Politikwissenschaftlerin, im Südosten der Türkei geboren und mit 15, wie wir gehört haben, nach Deutschland gekommen. Das heißt wiederum, Sie haben 17 Jahre Angela Merkel als Bundeskanzlerin erlebt und in einer aktuellen Dokumentation zur deutschen Einheit sagt sie, sie habe sich immer als Kanzlerin für alle Menschen in Deutschland begriffen, also auch für die Migranten.
Da wir ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr viele Menschen haben, die dauerhaft in unserem Land leben und noch nicht immer hier gelebt haben, ist das wieder eine neue Aufgabe, dass wir sie mit aufnehmen. Ja.
Setzt sich Angela Merkel da sehr bewusst in Opposition zu Friedrich Merz, den sie mal politisch ziemlich in die Tonne getreten hat?
Es kann gut sein. Ich meine, ich will nicht jetzt sagen, der Streit, aber ich glaube, da ist etwas zwischen den beiden, oder? Ich glaube, der Herr Merz hat sich davon auch nicht wirklich erholt, weil Frau Merkel war ja 16 Jahre Bundeskanzlerin. Und war das nicht während der Pandemie, als er gesagt hat, Frau Merkel, Sie können mich doch auch ins Kabinett holen? Und letztens hat er wieder die Bundesregierung drum gebeten, nicht gebeten, aber wieder dieses Appell, nehmen Sie mich doch in den Bundestag oder ins Ministerium. Ich finde, also ich sage mittlerweile, geben Sie doch Herrn Merz endlich mal irgendein Amt, damit er sich beruhigen kann, damit er sich entspannen kann.
Man dachte jetzt, als CDU-Chef würde es so werden.
Ja, also ich glaube, Herr Merz könnte der deutsche Trump irgendwann werden. Da bin ich sehr gespannt auf die Zeiten, wo er wirklich vor den Bundestagswahlen dann irgendwann Wahlkampf machen wird. Ich freue mich auf ihn, weil ich glaube, über ihn lachen, sich sehr über ihn aufregen. Aber ein politisches Amt würde ich ihm wirklich nicht zutrauen, außerhalb der CDU.
Ganz prinzipiell über Migration, Grenzen, Asyl und das soziale Netz in Deutschland, da mache ich jetzt auch noch mal eine Klammer um Friedrich Merz, wird ja weiter diskutiert und auch gestritten. Was sagen Sie da ganz prinzipiell dazu?
Also zum einen ist es, glaube ich, total normal, dass wir darüber sprechen. Und wenn ich die Debatte um Flüchtlinge mit der Türkei, mit der Debatte in der Türkei vergleiche, denke ich so, das hier ist noch okay. In der Türkei geht es ja tatsächlich viel mehr darum, was sind denn diese Flüchtlinge? Man schlägt die Leute zusammen und es gab so viele Berichterstattungen darüber. Das passiert in Deutschland natürlich auch. Aber die mediale Debatte ist dort viel angeheizter. Man spricht von, das ist doch eine Aufgabe für uns alle als Patrioten, uns gegen Flüchtlinge einzusetzen. So, also ich kenne auch andere Dimensionen, wo ich mir denke, in Deutschland ist es einigermaßen okay, wobei ich das auch sehr problematisch finde für die Verhältnisse hier. Ich meine, wir wollen uns ja nicht immer mit dem Schlechteren vergleichen. Erstens denke ich, die Menschen haben Angst, haben Sorgen, das ist vollkommen berechtigt. Ich bin ein Flüchtlingskind gewesen. Ich weiß, wie es ist, in Heimen aufzuwachsen. Das wissen aber die Mehrheit der Deutschen nicht. Und das muss man den Leuten erklären. Das ist gar kein Problem und das ist auch die Aufgabe für mich als Journalisten, diese Brücke zu schlagen. Aber ich finde, die politische Debatte, die mediale Debatte ist so unehrlich eigentlich.
Inwiefern?
Weil es wird ständig über Maßnahmen gesprochen, die so nicht umzusetzen sind. Also wenn Herr Söder zum Beispiel davon spricht, 200.000, das ist unsere Obergrenze, Integrationsgrenze, was auch immer.
Also Sie meinen politische Statements, die medial aufbereitet werden als Information? Oder meinen Sie die Berichterstattung über das, was zum Beispiel Markus Söder sagt?
Die mediale Debatte, die halt solche politischen Statements aufgreift natürlich. Mhm. Das sind ja keine Entscheidungen, die Deutschland als Nationalstaat treffen kann. Das sind EU-weite Entscheidungen. Da müssen alle Länder dann zustimmen. Und dass dann der Eindruck erweckt wird, wir als Deutschland müssen das so und so angehen, stimmt einfach nicht. Das ist einfach nur Populismus. Und das finde ich sehr gefährlich, weil ich sehe es in der Türkei, wie schwierig, wie problematisch das wirklich werden kann. Und wir haben das auch in den vergangenen Jahren in Deutschland gesehen. Wenn man Menschen gegeneinander aufhetzt, dann gibt es sowas wie in Solingen. Dann gibt es andere Morde. Und das sind Dinge, über die wir Menschen mit Migrationshintergrund ganz anders denken. Ich fühle es dann ganz anders, wenn solche Debatten geführt werden. Und das finde ich unverantwortlich eigentlich. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass Probleme, die Kommunen haben oder Probleme, die Flüchtlinge verursachen, unbedingt angesprochen werden müssen. Also dann aber mit Flüchtlingen selbst auch reden. Also nicht nur über sie berichten, sondern gehen wir doch mal hin und sprechen mit ihnen. Wie geht's denen eigentlich? Das kommt für mich in der Berichterstattung sehr wenig vor. Und das finde ich auch wiederum problematisch. Und das gibt dann keinen Gesamteindruck über das Problem, sondern alle reden über Flüchtlinge. Sie sind das Problem. Politisch gibt es immer wieder Interessen. Man weiß eigentlich gar nicht, wie es den Leuten geht.
Was die Journalistin Nalan Sipa noch ausmacht, das besprechen wir gleich mit ihr. In Studio 9 der Tag, Nalan Sipa, die mit ihrem gleichnamigen YouTube-Channel die Community in Deutschland mit handfesten politischen Informationen versorgt, zu Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Und Sie haben gerade vor der Musik gesagt, wann Sie sich über die deutschen Medien auch ärgern. Sie sind eine gefragte und auch ausgezeichnete Journalistin und haben, habe ich geguckt, an die 29.000 Abonnenten bei YouTube. Was genau machen Sie da?
Also begonnen habe ich eigentlich während der Pandemie, als Menschen mich gefragt haben, sind türkische Gene immun? Wo ich dachte, wie kommt ihr darauf? Mhm. Da hieß es, wir haben das in türkischen Nachrichten gesehen. Stimmte auch, es wurde so mit dieser Frage in einem türkischen Sender besprochen. Und da habe ich gesagt, nein, also nein, überhaupt nicht. Und aber dann kamen noch weitere Fragen, sollen wir pures Alkohol trinken, was ja tödlich enden kann? Und dann habe ich gesagt, okay, es ist so viel Desinformation momentan im Urlaub, so viele Fake News, da muss ich irgendwas machen als Journalistin und habe dann gestartet, einfach Videos aus meinem Wohnzimmer auszumachen und so hat es angefangen.
Und geht jetzt weiter mit regelmäßigen, regelmäßigem Abstand oder je nachdem, wann Sie ein Thema haben, auf das Sie gerne aufmerksam machen würden und wie machen Sie es?
Ich mache das ganz alleine. Von zu Hause aus und durfte bei den Bundestagswahlen zum Beispiel Herrn Scholz zu mir nach Hause einladen, als Kanzlerkandidaten noch damals. War sehr erstaunlich für mich, dass er gekommen ist. Ich hatte nämlich alle Kanzlerkandidatinnen angeschrieben und er ist gekommen. Cem Özdemir war auch tatsächlich für die Grünen da und da habe ich darüber gesprochen. Meine Community interessiert sich für die Parteiprogramme und für die Politik. Was haben Sie eigentlich als Partei für Versprechen? Und so geht es jetzt eigentlich weiter. Ich mache so viel Content, wie ich kann. Ich muss ja gleichzeitig noch Geld verdienen und ein bisschen arbeiten. Insofern ist es sehr anstrengend. Ich wurde aber, beziehungsweise meine Arbeit wurde gefördert von mehreren Stiftungen, wie die Schöpflin, die Robert-Bosch-Stiftung oder auch von Project Together. Das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die mit einem Stipendium dafür gesorgt haben, dass ich überhaupt nebenbei nicht arbeiten muss, sondern mich nur auf die Sachen
konzentrieren
kann.
Und das ist dann ein- oder zweisprachig?
Das ist zu 90% noch auf Türkisch, weil meine Community Türkisch spricht und es für mich einfach ist, das direkt auf Türkisch zu machen. Aber die Vision wäre etwas Bilinguales, also Deutsch-Türkisches zu schaffen.
Wie?
Das ist eine sehr gute Frage. Dafür, damit beschäftige ich mich seit anderthalb Jahren. Es muss ein Digital Publisher werden. Das heißt, ein Digitalverlag, unter Verlag versteht man in Deutschland nur Verlage, die Bücher drucken, aber mittlerweile erweitert sich diese Branche auch und es geht auch zum Beispiel Videocontent. Das heißt, der Startup, den ich gründen möchte, wird deutsch-türkischen Content produzieren, für andere Sender zum Beispiel, und auch selbst auf eigenen Social-Media-Kanälen publizieren. Und dann kann man mit von Werbung leben. Also genauso wie ProSieben kann man dann Werbung einschalten, also wie ein privater Sender sozusagen.
Und sind Sie auch auf die Idee gekommen, weil ich frage mich das ehrlich gesagt seit Jahrzehnten, 1961 wurde in der Bundesrepublik das Anwerbeabkommen abgeschlossen, aber deutsche Medien haben meiner Wahrnehmung nach nicht begriffen, was es heißt, etwas gegen zum Beispiel Parallelgesellschaften zu tun.
Ich finde das sehr interessant, weil die einige große Medien mich auch darauf ansprechen und mich dann fragen, also ich habe schon mal mit dem ZDF darüber gesprochen, mit dem Bayerischen Rundfunk, wie kann man eigentlich die deutsch-türkische Community erreichen? Das ist immer wieder die Frage, die mir gestellt wird und da sage ich immer nur, ja, ihr müsst einfach Content machen für diese Menschen. Ich hatte 300 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Innerhalb von einem Jahr hatte ich fast 30.000 jetzt. Also das heißt doch, die Menschen warten nur auf Content, um es konsumieren zu können. ARD und ZDF Medienakademie hat im November jetzt auch die ARD-ZDF-Trendtage. Da darf ich dann auch darüber sprechen, warum es eigentlich ein solches Angebot braucht. Weil es eine Zielgruppe gibt, die sich dafür interessiert. Also das ist lustig, dass Deutsch-Türken sich über Deutschland, über türkische Medien informieren. Ist das nicht absurd? Und dann fragt man sich, warum wählen sie halt einen bestimmten Kandidaten? Warum sind sie eher der Türkei zugewandt? Ja, weil ihr sprecht sie doch nicht an. Ist nicht normal.
Und über auch türkische Medien sprechen wir gleich nach dem Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara. Sie hören Studio 9. Nalan Sipar ist heute bei uns zu Gast. Sie kommentiert und sortiert die Themen dieses Tages. Zwei verletzte Polizisten vor dem türkischen Innenministerium in Ankara nach einem Selbstmordattentat wird berichtet, das im Namen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK begangen wurde. Noch vor der ersten Sitzung des Parlaments Nach der Sommerpause hat die türkische Armee darauf geantwortet mit Angriffen auf PKK-Stellung im Norden des Irak und Präsident Erdogan äußerte sich im Parlament.
Die Aktion, bei der zwei Kriminelle durch das rechtzeitige Eingreifen unserer Sicherheitskräfte neutralisiert wurden, ist der letzte Versuch des Terrorismus. Die Schurken, die es auf den Frieden und die Sicherheit der Bürger abgesehen haben, haben ihr Ziel nicht erreicht und sie werden es auch nie erreichen.
Wie ordnen Sie ein, was da gestern passiert ist, zumal ich mich frage, wie fix einsatzbereit ist denn die türkische Luftwaffe?
Ja gut, das ist ja auch innerhalb der Vereinten Nationen die zweitgrößte Armee. Insofern ist das türkische Militär, die türkische Armee sehr stark und sehr gut ausgebildet und immer einsatzbereit in der Tat. Und der Anschlag von gestern hat mich sehr traurig gemacht, weil es auch in den vergangenen Jahren Versuche gegeben hat, einen Friedensprozess zwischen Türken und Kurden oder mit der PKK einzuleiten. Ich war bei den Gezi-Protesten dabei und konnte dann selbst sehen, wie gut sich eigentlich die Jugendlichen in beiden Gruppen, Türken und Kurden, gemeinsam für eine gemeinsame Sache, nämlich mehr Freiheit und Umwelt, einsetzen konnten.
Sie sind Kurdin.
Ich bin selbst Kurdin, genau. Und mein Name, Nalan, also ich bin 84 geboren. Das ist auch das Jahr, wo die PKK gegründet wurde. Nalan bedeutet eine Frau, die immer weint. Und dieser Name, genau, ich lache sehr viel, aber das ist die Bedeutung von meinem Namen. Und diesen Namen hat man mir gegeben, weil es in dem Jahr sehr viele Menschen gestorben sind. Und man hat nur diese Frauen gesehen, die geweint haben. Insofern begleitet mich das eigentlich schon ein gesamtes Leben. Ja, ich finde es sehr traurig, dass es immer noch nicht zu dieser Aussöhnung zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen kommt und dass das natürlich immer wieder instrumentalisiert wird, wenn es um politische Interessen geht. Aber wenn Sie mich fragen, wie man den Anschlag von gestern kontextualisieren kann, dazu muss man ein paar Entwicklungen der letzten Wochen und Monate vielleicht erwähnen. Da wäre, also
Vor den Wahlen im März natürlich auch.
Nee, jetzt nach den Wahlen eigentlich. Also der neue Innenminister hat gesagt, das ist die PKK gewesen. Die PKK scheint das auch zu, also die haben das auch bekräftigt und gesagt, wir stehen dahinter. Ich bin da meistens als Journalistin, muss ich da immer hinterfragen, wie zuverlässig sind diese Aussagen eigentlich, weil es könnte auch, also die Türkei ist so kompliziert, was das Kurdenproblem angeht. Da möchte ich immer gerne abwarten. Also gestern hat der Anschlag stattgefunden. Wir haben heute sehr wenige Informationen. Aber ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ich kann nur sagen, was im Vorfeld ein bisschen passiert ist. Wir haben einen neuen türkischen Innenminister in der Türkei, der offenbar das ganze Machtsystem, was der ehemalige, frühere Innenminister aufgebaut hat, zerstören will. Es gibt mehrere Operationen gegen bestimmte Gruppen, die dem ehemaligen türkischen Innenminister nahestanden. Man unterstellt ihm auch, er hatte Kontakte zu bestimmten mafiosen Gruppen. Die werden jetzt plötzlich verhaftet. Also es findet momentan wieder so eine Säuberungsaktion in Anführungszeichen statt. Und die Frage ist, was für ein innerstaatlicher Konflikt findet da gerade statt und kann man diesen Attack auch jetzt, diesen terroristischen Attack in Ankara in dem Zusammenhang auch sehen? Der zweite Punkt ist, Erdogan möchte, bevor er, wahrscheinlich wird er demnächst nicht mehr antreten als Kandidat, aber bevor er geht, möchte er die Verfassung nochmal ändern. Und solche Instabilitäten im eigenen Land sorgen immer wieder dafür, dass er Rückenwind für seine Änderungen, Gesetzesänderungen bekommt. Kann man das in dem Zusammenhang sehen? Wissen wir noch nicht, werden wir sehen. Und die dritte Frage ist dann, im März gibt es wieder Wahlen in der Türkei, dieses Mal Regionalwahlen. Und da ist natürlich die Frage, die kurdische HDP, die Partei, die pro-kurdische HDP, wird auch antreten. Und die sind bekanntlich sehr stark und stellen den Bürgermeister in den Städten, in denen mehrheitlich Kurden leben. Die Frage ist, wird diese Partei jetzt verboten? Wird jetzt im Zuge dieses Anschlages vielleicht eine Verhaftungswelle stattfinden gegenüber den kurdischen Politikern? Das ist auch ein Fragezeichen. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, wenn es darum geht, diesen Anschlag, über den ich mich ja tatsächlich nur in den wenigen Stunden jetzt informieren konnte, wie Sie ja auch. Da will ich nichts sagen, aber ich will damit nur verdeutlichen. Es ist ein größerer Komplex und in der Türkei weiß man nie, wer, warum, weshalb gemacht hat. Da bin ich dem Staat gegenüber genauso kritisch wie der PKK. Also insofern ist es ein sehr, sehr schwieriger Fall. Nur die Zeit, die uns vorliegt, wird uns zeigen, was tatsächlich passiert ist, warum.
Wird die Zeit das wirklich alles zeigen können? Weil wir haben ja eben schon darüber gesprochen, Sie haben es angesprochen, Medien in der Türkei. Und ich habe gelesen, Sie haben gerade gepostet, CNN Türk lädt zu politischen Themen eine Sternenguckerin ein. Also wie wird denn die Mehrheit der Menschen in der Türkei journalistisch informiert? Gibt es Hintergründe? Wie sehen Sie das?
Also das ist lustig, oder?
Das war bizarr, muss ich schon sagen.
Ich habe das gesehen und dachte, das kann doch nicht sein. Da lädt man wirklich eine Astrologin ein, die dann politische Aussagen treffen soll. Aber Sie sehen doch daran, wie die Gesellschaft mittlerweile funktioniert. Da ist kaum Information. Da sind kaum zuverlässige Quellen. Man spricht davon, dass 95% der Medien gleichgeschaltet sind. Es gibt hier und da einige freie Journalistinnen und Journalisten, die auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen, auf ihren YouTube-Channels etwas dagegen wirken wollen. Aber die haben begrenzte Möglichkeiten. Also die Qualität, was Journalismus in der Türkei angeht, ist so problematisch mittlerweile. Das können wir gar nicht vergleichen mit Deutschland. Ist unmöglich.
Glücklicherweise.
Ja, genau. Aber das ist so absurd, dass ich dann denke, wie kann das eigentlich sein? Aber wenn die Gesellschaft das nicht anders kennt, stellt sie das ja auch nicht in Frage. Das ist das Problem. Und das ist ein sehr wichtiges und großes und wirkmächtiges Propaganda-Instrument für die aktuelle Regierung.
Das Thema, zu dem wir jetzt kommen, nämlich den Medizin-Nobelpreis 2023. Wer ihn erhalten hat, das sagte der Sprecher des Nobelkomitees.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Karikó and Drew Weissman.
Der Medizin-Nobelpreis für die gebürtige Ungarin Katalin Karikó und den US-Amerikaner Drew Weissman. Meine Wissenschaftskollegin Christina Satori ist zugeschaltet. Was haben die Forscher genau geleistet?
Die beiden haben zusammen durch ihre Forschung es überhaupt erst möglich gemacht, dass wir ein Jahr, nachdem die Corona-Pandemie ausgebrochen war, einen Impfstoff hatten, beziehungsweise zwei Impfstoffe hatten, die sehr gut wirken, sehr wenig Nebenwirkungen haben. Die beiden haben nämlich dieses Prinzip der mRNA-Impfung, das haben sie überhaupt erst möglich gemacht.
Und das heißt, es ist anders als in anderen Jahren, so zumindest in meiner Wahrnehmung, eine Auszeichnung, die sehr, sehr aktuell ist.
Ja, man muss sagen, dass schon letztes Jahr gab es damals kritische Fragen von den Journalisten und auch vorletztes Jahr, warum nicht die mRNA-Technologie und die beiden Forscher zum Beispiel ausgezeichnet werden. Weil Alfred Nobel hat ja damals wirklich gesagt, er möchte, dass das Geld für Forschung verwendet wird, die im letzten Jahr Leben gerettet hat oder ganz viel bewirkt hat. Das wäre also eigentlich 2021 der Fall gewesen. Aber das Nobelpreiskomitee ist immer sehr langsam, also von daher ist man eigentlich schon überrascht. Man hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass es doch irgendwie im Jahre 3 nach dieser Entwicklung der Impfstoffe, der Corona-Impfstoffe, diesen Preis gibt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass diese mRNA-Technologie ja nicht nur wirklich diese wichtigen Corona-Impfstoffe möglich gemacht hat, sondern eben, dass damit sich ein ganzes Feld aufgetan hat für die Forschung.
Welches?
Diese mRNA-Technologie, an die am Anfang keiner geglaubt hat, als die beiden daran geforscht haben und auch zum Teil keine Gelder bekommen haben. Und sie haben weiter daran gearbeitet und haben dann letztendlich Änderungen ermöglicht, um mRNA zu benutzen für einen Impfstoff. Und das Prinzip, das kann jetzt erweitert werden. Also es wird jetzt derzeit überlegt, ob man nicht, oder daran geforscht, ob man diese mRNA-Technologie nimmt für eine Forschung, für eine Impfung gegen Malaria, gegen Polio, gegen Tuberkulose. Auch für die Behandlung von Krebs werden Forschungen unternommen mit dieser mRNA-Technologie. Also da tut sich ein ganzes Feld auf, wo man vielleicht in Zukunft wirksame Impfstoffe, wirksame Behandlungsmöglichkeiten hat, die außerdem relativ schnell entwickelt werden können. Das ist ja auch so enorm gewesen, dass man innerhalb von einem Jahr diese Impfstoffe hatte.
Nalan Sipa, ich bin wissenschaftlich nicht besonders gut aufgestellt. Deshalb in vielen Jahren empfinde ich die Nobelpreise als dermaßen komplex, dass ich das zwar in den Nachrichten wahrnehme, aber mein Verständnis dafür nicht ausreicht. Jetzt in diesem Jahr habe ich das Gefühl, aha ja, das hat was mit mir zu tun und ich bin durch die Pandemie auch ein bisschen besser aufgeklärt. Wie geht's Ihnen?
Genau so eigentlich. Und ich spreche ungern über Themen, wo ich keine Expertise habe. Ich kann Ihnen aber nur sagen, dass es die Debatte drum gab, ob jetzt die BioNTech-Entwickler vielleicht für den Nobelpreis nominiert werden würden. Wissen Sie, was ich mich da gefragt habe? Ich habe mich da gefragt, oh Gott, das sind ja Deutsch-Türken, stell dir vor, da passiert irgendwas mit diesem Impfstoff und dann sind die und wir dann wiederum alle schuld an etwas, was massive Auswirkungen haben könnte. Ist ein sehr blöder Gedanke.
Da verfolgt sie aber was.
Aber ich glaube, das sagt auch sehr viel über Deutschland und die mediale Debatte über Migrantinnen und Migranten aus. An der Stelle nur so viel meinen Senf zu dem Beitrag, genau.
Christina Sartori, heißt das auch nach dem, was Sie eben erzählt haben, dass die beiden, die jetzt ausgezeichnet werden, nicht zu Ihren Favoriten gehörten?
Doch, aber wie gesagt, eigentlich vorletztes Jahr.
Ach so.
Und als es dann letztes Jahr auch nichts wurde, da habe ich dann gedacht, okay, gut, dann wird das Komitee jetzt noch 10 Jahre warten. Also hätte ja sein können, dass das Komitee dann wartet, bis es halt den mRNA-Impfstoff gegen Malaria gibt zum Beispiel. Also es war so ein bisschen, dass ich gedacht habe, warum nicht gleich? Und ein Journalist heute in der Pressekonferenz hat das auch so ein bisschen angesprochen, der sagt, bei der Verleihung, der sagte irgendwie, naja, also eigentlich hatten wir ja schon letztes Jahr damit gerechnet, aber schön, dass sie es jetzt endlich bekommen haben, um es mal grob zu übersetzen. Also
gab es da auch
ein bisschen Schmunzeln dabei? Eine tolle Überraschung.
Ah ja, verstehe. Und da jetzt also das Nobelkomitee Ihrer Ansicht nach die verschlafene Zeit ein bisschen aufgeholt hat, ändert sich damit auch der Stellenwert, den der Nobelpreis hat? Oder ist der einfach gesetzt und deshalb kann ihn nichts antasten in seiner Wichtigkeit, mal abgesehen von der Summe, die es dafür gibt?
Also ich glaube, das wird jetzt dazu beitragen, wie Frau Sieper eben schon sagte, dass eben auch für viele Menschen es erstmal nachvollziehbar wieder ist, dass man sagt, okay, das verstehe ich. Impfstoff hatte ich auch, hat meiner Großmutter das Leben gerettet. Also das finde ich gut, dafür den Nobelpreis. Man muss aber sagen, der Nobelpreis braucht trotzdem gar nicht so viel Hilfe und Unterstützung. Es ist einfach der wissenschaftliche Preis. Es gibt andere Wissenschaftspreise, da gibt es mehr Geld. Da wird auch klarer gesagt, wie es zu der Auswahl kam oder sowas. Also da ist die Auswahl transparenter. Trotzdem, kein Preis ist außerhalb der Wissenschaft so bekannt wie der Nobelpreis. Das heißt, kein Wissenschaftler wird so berühmt, wie er als Nobelpreisträger berühmt wird. Und ich glaube, deswegen steht er einfach immer noch an der Spitze der Wissenschaftspreise. Den holt keiner ein.
Christina Sartori hat für uns eingeordnet, wie es um die Nobelpreise steht und wer die beiden Wissenschaftler sind, die mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet werden. Das war Studio 9. Zu Gast war heute die Journalistin Nala Sieper. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe viel erfahren und zum Beispiel auch, dass Sie eine ganze Menge arbeiten.
So ist es. Und vielleicht als Schlusswort würde ich all an diejenigen appellieren, die jetzt diese Sendung hören. Ich weiß, dass wir sehr viele Krisen durchmachen, sehr viele Probleme haben. Wir brauchen Visionen, wir brauchen Menschen, die positiv denken. Und da müssen wir, glaube ich, als ganze Gesellschaft zusammenhalten. Und ich glaube, wir kriegen das hin.
Wunderbar. Vielen Dank. Das nehme ich mit.
Sehr gerne.